ARD Sounds.
MDR aktuell. Die Reportage.
Man sieht es Yehoshua an. Er fühlt sich buchstäblich nicht wohl in seiner Haut. Yehoshua Rothschild ist 29 Jahre alt. In seiner kleinen Wohnung in Ramat Gan legt er seine Alltagskleidung ab und zieht sich um.
Es ist eine einfache Kleidung. Die Basis ist eine dunkle Hose, ein weißes Hemd, eine Kippa und ein Jackett. Das war's.
Yehoshua zieht die Kleidung an, weil er heute in seine alte Welt zurückkehrt. Dorthin, wo er viele Jahre lang gelebt hat. Sein Ziel ist Bnei Brak, eine Stadt direkt neben der Hightech-Metropole Tel Aviv. Hier leben fast ausschließlich ultraorthodoxe Juden. Yehoshua war selbst viele Jahre ein Haredi. Er lebte nach streng religiösen Gesetzen. Heute tut er das nicht mehr. Er ist ausgestiegen. Vieles von dem, was heute in seiner Wohnung steht, wäre früher eine Sünde gewesen.
Dort, wo ich aufgewachsen bin, war vieles verboten. Etwa Handys, Smartphones, Tablets, Internet. Hier bei mir zu Hause habe ich Internet. Das wäre bei den streng Religiösen unzulässig.
Der Bruch mit der Gemeinschaft war kein plötzlicher Knall. Es war ein schleichender Prozess, der Jahre dauerte. Angetrieben von Zweifeln, die im Verborgenen wuchsen. Die verbotenen Fenster zur Außenwelt warfen bei ihm Fragen auf. Und der Drang, die Welt ungefiltert zu verstehen und selbstbestimmt zu leben, wurden schließlich stärker als die Angst vor der Sünde.
Mit 17 Jahren habe ich mir entscheidende Gedanken zum Glauben gemacht. Und ich habe von da an den Glauben an den religiösen, charedischen Weg verloren. Das hat aber nicht dazu geführt, dass ich die ultraorthodoxe Gemeinschaft sofort verlassen habe. Ich hätte das damals nicht geschafft. Das ist erst 7, 8 Jahre später tatsächlich passiert.
Es geht nach Bnei Brak, unmittelbar an der Stadtgrenze zu Tel Aviv. Nur wenige Kilometer trennen die Wolkenkratzer der Metropole von Yehoshuas alter Heimat. Doch die kurze Autofahrt gleicht einer Zeitreise. Je näher wir Bnei Brak kommen, desto mehr verblasst die säkulare Moderne. Die Werbeplakate an den Straßenrändern zeigen keine leicht bekleideten Models mehr, sondern Werbung für koschere Lebensmittel und religiöse Bücher. Bnei Brak, eine der am dichtesten besiedelten Städte der Welt. Hier schlägt das Herz des ultraorthodoxen Israels. Das Straßenbild ist augenblicklich ein anderes. Männer in langen, schwarzen Mänteln und schweren Hüten eilen über die Bürgersteige. Häufig telefonieren sie. Frauen in langen Kleidern und Perücken schieben Kinderwagen vor sich her. Überall hängen große, wild überklebte Plakate an den Hauswänden, die vor den Gefahren der modernen Welt warnen und Verhaltensregeln der Rabbiner verkünden. Es gibt keine Kinos, keine Bars, stattdessen Synagogen, Yeshivot, Bibelschulen und koschere Geschäfte an jeder Ecke. Mitten in diesem Strom aus Schwarz und Weiß bleibt Yehoshua stehen. Er zieht die Schultern hoch, senkt immer wieder den Blick. Er taucht ein in seine Vergangenheit.
Hier, ganz in der Nähe, habe ich mal gewohnt. Wir sind nicht weit entfernt, es wäre eine Viertelstunde zu Fuß. Wir sind hier im Zentrum von Bnei Brak. Hier leben keine säkularen Menschen, nicht einmal Religiöse, die nicht ultraorthodox sind. Alle hier sind ultraorthodox. Auch die Bildungseinrichtungen sind streng religiös. Alles ist komplett geschlechtergetrennt. Hier gibt es keine Tanzclubs. Am Schabbat ist alles ohne Ausnahme geschlossen. Die Straße hier, wo die Leute gehen, gleicht am Schabbat einem Spielplatz. Ein durch und durch absolut ultraorthodoxes Leben.
Es ist eine Welt, die auf den ersten Blick wirkt, als habe sie sich erfolgreich gegen den Lauf der Zeit gestemmt. Ein Leben normiert nach jahrhundertealten Gesetzen, in dem die Moderne keinen Platz zu haben scheint. Doch der Eindruck täuscht. Die größte Herausforderung für diese Festung des Glaubens ist längst da. Sie ist unsichtbar, digital und passt in jede Hosentasche. Mobiltelefone und das Internet bedrohen das Fundament der ultraorthodoxen Gesellschaft. Denn das Netz kennt keine Mauern, keine rabbinischen Verbote und keine Zensur. Ein einziger Klick kann genügen, um die hermetisch abgeriegelte Welt ins Wanken zu bringen und Zweifel zu säen, so wie es bei Jehoshua der Fall war. Wie erbittert der Abwehrkampf geführt wird, zeigen Videos, die in den sozialen Netzwerken kursieren. Ein ultraorthodoxer Israeli steht in dem Filmausschnitt vor einem dramatischen Himmel. Dann verkündet der streng religiöse Mann auf Jiddisch seine Botschaft.
Ein Smartphone ist eine schreckliche Sache, deine Kinder weinen.
Das Smartphone als schreckliche Sache, das Smartphone als Teufelszeug. Seit jeher gelten moderne Kommunikationstechnologien in der ultraorthodoxen Welt als Einfallstor für Sünden. Warum das Smartphone die Fundamente dieser Gesellschaft so tief erschüttert, erforscht Hananel Rosenberg. Er befasst sich als Wissenschaftler intensiv mit dem Medienkonsum der Haredim.
Via Internet, via Smartphone, via Social Media.
Das, was das Internet, das Smartphone und die sozialen Medien tun, ist Distanzen zu überbrücken, physische und kulturelle. Diese Überbrückung von Distanzen ist für die ultraorthodoxe Gesellschaft eine existenzielle Bedrohung.
Die modernen Kommunikationsmittel gefährden das Überleben einer religiösen Gemeinschaft, die sich seit ihrer Entstehung vor rund 200 Jahren bewusst vom Rest der Welt isoliert. Ihre größte Angst ist der moralische und spirituelle Verlust ihrer Identität durch den Einfluss der modernen, säkularen Welt. Gerade deshalb meiden sie moderne Medien. Doch diese Isolation aufrechtzuerhalten wird im 21. Jahrhundert immer schwieriger, meint Hananel Rosenberg.
Das Problem beginnt bei jenen Kommunikationsmitteln, die einerseits eine Bedrohung darstellen und andererseits notwendig sind. Ein solches Kommunikationsmittel ist das Internet. Mit dem Internet ist man selbst und auch das eigene Kind der gesamten Welt ausgesetzt.
Der Computer im Taschenformat stellt die Rabbiner vor eine historisch beispiellose Herausforderung. Radikale Ultraorthodoxe protestierten in der Vergangenheit immer wieder wütend vor Technikläden, etwa in Jerusalem. Und im Netz finden sich Videos von bizarren Ritualen, Szenen, in denen Smartphones im Rahmen einer feierlichen Zeremonie mit dem Hammer zertrümmert werden. Doch es gibt einen Mittelweg zwischen der absoluten radikalen Ablehnung auf der einen Seite und der heimlichen Nutzung auf der anderen. Denn viele Haredim werden von den digitalen Möglichkeiten magisch angezogen und nutzen normale Smartphones im Verborgenen. Die offizielle, rabbinisch erlaubte Brücke in die Moderne heißt das koschere Smartphone. Was das genau ist, erläutert Schmuel Drillmann. Er ist selbst streng religiös und war viele Jahre Geschäftsführer einer Digitalfirma.
Das Internet ist auf diesen Geräten stark kontrolliert, teilweise vollständig gesperrt oder es sind nur bestimmte Anwendungen zugelassen. Die meisten dieser Geräte verfügen jedoch über WhatsApp. Das ist bei den Ultraorthodoxen das wichtigste soziale Netzwerk. Das Surfen auf den meisten Internetseiten ist aber gesperrt, insbesondere auf Unterhaltungsseiten wie Netflix oder YouTube.
Dabei gibt es feine Abstufungen von Hardkoscher bis Softkoscher, je nachdem, welcher Strömung man angehört und wie streng die Rabbiner der eigenen Gemeinde sind. Der Wissenschaftler Hananel Rosenberg klärt über die technischen Unterschiede auf.
The Rav Smartphone Kasher, it means Smartphone Regel with Touch with Kosher App Store.
Das hartkoschere Smartphone ist ein normales Smartphone, aber mit einem koscheren App Store. Darin sind nur von Rabbinern abgesegnete Apps enthalten, zum Beispiel Anwendungen für Nahverkehr, Navigation oder Krankenkassen. Die weichkoschere Variante besitzt Internetzugang, allerdings gefiltert.
Smartphone, koscheres Smartphone with Internet, aber filtered Internet.
Es ist ein Kulturkampf gegen die modernen Technologien, den die streng religiösen Juden führen. Ein schmaler Grat zwischen der Bewahrung ihrer religiösen Traditionen und digitaler Notwendigkeit. etwa wenn ultraorthodoxe Frauen und Männer aus beruflichen Gründen kommunizieren müssen. Und der Druck für die Eltern ist groß, sagt Shmuel Drillmann.
Das bedeutet, dass Eltern dem Leiter einer Bildungseinrichtung mit ihrer Unterschrift erklären müssen, dass ihr Internet und auch die Smartphones koscher sind. Sollten sie diese Erklärung nicht unterzeichnen oder sollte bekannt werden, dass dies nicht der Fall ist, können die Kinder von der Schule verwiesen werden.
Das Dilemma, die religiösen Traditionen gegen die digitale Moderne zu verteidigen, zeigt sich auch beim Thema künstliche Intelligenz. Die Unsicherheit, wie damit umgegangen werden soll, ist groß. Manche Rabbiner warnen vor der künstlichen Intelligenz, stellen sie als Plage dar. Für andere ist sie im intensiven Tora-Studium unverzichtbar geworden, macht der ultraorthodoxe Computerfachmann Shmuel Drillmann deutlich.
Die KI gibt qualifizierte Quellen, präzise Antworten und detaillierte Auslegungen zu komplizierten Fragen und kennt die Inhalte sehr gut. Letztendlich ist allen klar, dass es sich hier um weit mehr als nur ein Gimmick handelt. KI ist gekommen, um die Welt zu verändern, und sie wird die ultraorthodoxe Gesellschaft auf eine Weise herausfordern, die vielen noch gar nicht bewusst ist. Welche Veränderungen es da genau geben wird, ist aber noch unklar.
Es ist ein Balanceakt zwischen Abschottung und Fortschritt. Ein Konflikt, der auch das Leben von Familie Rawitz bestimmt. Die Familie wohnt in Kiryat Yarim, einer streng religiösen Kleinstadt westlich von Jerusalem. Es ist Freitagmittag, kurz vor dem Schabbat. In der Küche der Rawitz herrscht kontrolliertes Chaos. Hier wird nicht für eine normale Runde gekocht, sondern für eine Großfamilie. Das Ehepaar hat 12 Kinder. Überall stapeln sich Töpfe, es riecht intensiv nach frischer Hühnersuppe und gebratenem Fleisch. Mutter Rivka Rawitz wirbelt zwischen Herd und Arbeitsplatte, während ihre 16-jährige Tochter Leale Mehl und Eier in eine riesige Rührschüssel füllt. Trotz des Stresses ist die Vorfreude auf das wöchentliche Fest riesig.
Ehrlich gesagt ist der Schabbat der Tag, den wir am meisten herbeisehnen. Und der Freitagabend ist am schönsten, weil die ganze Familie zusammenkommt. Alle kommen zu uns. Gott hat uns das Schabbatgebot aufgetragen. Es ist ein wundervolles Gebot, dass die gesamte Familie zusammensitzt. Wann ergibt sich das sonst schon? Unter der Woche sehen wir uns kaum. Nur am Schabbat sehen wir uns alle. Das ist das schönste Gebot, der Schabbat.
Leale schaltet die Rührmaschine ein. Sie bereitet Challah vor, das traditionelle Schabbatbrot, das kunstvoll als Zopf geflochten wird. Yitzchak und Rivka Rawitz leben mit ihren 12 Kindern streng nach jüdischem Gesetz in einer Siedlung, die sich wie eine Festung gegen die Einflüsse der säkularen Außenwelt abschottet. Zu den eisernen Regeln dieser Gemeinschaft gehört auch eine strikte Trennung der Geschlechter und der Lebensentwürfe. Während die 16-jährige Leale in der Küche den Schabbat-Teig knetet, sitzt ihr Zwillingsbruder zur selben Zeit im Nebenzimmer und büffelt dort die Heiligen Schriften. Ein Marathon des Glaubens, der keinen Platz für die Moderne lässt, erklärt Mutter Rivka Rawitz.
No computer, no video, no movies, no smartphone, no social media.
Kein Computer, keine Videos, kein Smartphone, keine sozialen Medien. Nichts soll die Konzentration auf das Tora-Studium stören. Schon die kleinen Jungen vertiefen sich in die jahrhundertealten Logikrätsel des Talmuds. Die Tora wird zu ihrem einzigen Koordinatensystem. Die Mädchen hingegen werden gezielt für den modernen Arbeitsmarkt gerüstet. Sie lernen Fremdsprachen und Mathematik, denn sie sind es, die später als Hauptverdienerinnen die religiöse Isolation der Männer finanzieren müssen. Kritiker sprechen von einer gesellschaftlichen Zeitbombe. Eine ganze Generation von Jungen wächst ohne weltliche Bildung in einer globalisierten Welt auf. Ein immenses wirtschaftliches Risiko für den Staat Israel. Mutter Rivka Rawitz sieht darin jedoch keine Gefahr, sondern das genaue Gegenteil.
Sie haben davor Angst, dass die Kinder und auch wir außerhalb unserer Gemeinschaft mit all den materiellen Dingen dieser Welt wie Social Media oder Filmen konfrontiert werden. Deshalb leben wir auch in abgeschlossenen Städten.
So that's why we live in separate towns.
Das Leben als Haredi ist von Kindesbeinern an ein permanenter Spagat zwischen religiöser Abschottung und ökonomischer Notwendigkeit. Weil die moderne Welt hier nicht völlig draußen bleiben kann, sucht die Gemeinschaft nach Kompromissen. Sie erfindet Geräte, die die traditionellen Wurzeln mit den Zwängen der Gegenwart verbinden. Sogar die 16-jährige Leale besitzt inzwischen ein eigenes Mobiltelefon. Es ist ein hart-koscheres Handy.
Dieses Telefon hat eine Kontaktliste. Ich kann daraus auswählen, wen ich anrufen möchte. Ach ja, ich habe noch einen Taschenrechner drauf. Das war's. Keine Spiele. Ich kann keine Nachrichten schreiben, nichts. Nur Leute anrufen, wenn ich mich außer Haus befinde. Da benutze ich es auch ausschließlich. Wenn ich unterwegs bin und mit Vater oder Mutter reden muss, damit sie wissen, wo ich mich befinde und was ich mache. Dafür habe ich das Telefon, damit ich so kommunizieren kann.
Zurück in Bnei Brak, in den lauten, wuseligen Straßen der ultraorthodoxen Stadt. Hier treffen wir Yehuda Itzkovic. Er ist selbst Haredi, kennt die Regeln der Gemeinschaft in- und auswendig. Und er nimmt uns mit an einen Ort, an dem sich Tradition und Moderne täglich kreuzen. Yehuda führt uns in einen Mobilfunkladen. Von außen wirkt das Geschäft unauffällig, doch drinnen würden ganz eigene Gesetze gelten, erklärt er uns.
Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein Laden, den man überall auf der Welt finden kann. Aber wenn du genauer hinschaust, findest du Dinge, die du an anderen Orten niemals finden würdest. Wie ein ganz einfaches Tastenhandy. Das ist so wie vor, ich weiß nicht, 25 Jahren. Kein Internet, gar nichts. Und davon haben wir ganz verschiedene Modelle.
Ein Smartphone ohne Instagram, TikTok oder freien Webbrowser. In diesem Laden ist das der Standard. In den Vitrinen liegen Geräte, denen das digitale Herzstück fehlt. Sie sind technisch radikal beschnitten. Statt moderner Logos tragen sie ein religiöses Prüfsiegel, ein offizielles Zertifikat, ausgestellt von den höchsten geistlichen Instanzen.
Das ist ein koscheres Smartphone. Und hier auf diesem Siegel steht, dass es unter der Aufsicht der Rabbiner steht, die für Kommunikation in der ultraorthodoxen Gemeinschaft zuständig sind. Das ist nur eines davon. Wir haben unterschiedliche Stempel. Ich zeige dir mal meins.
Der Blick des Telefonverkäufers hinter der Theke wandert nach oben. Direkt über seinem Kopf hängt das Koscher-Zertifikat an der Wand. Es ist das Fundament seiner Existenz. Doch wie stark ist die Versuchung? Auf meine Frage, ob manchmal Leute in den Laden kommen und heimlich nach einem ganz normalen, unzensierten Handy fragen, reagiert er bestimmt.
Man kann kein Telefon verkaufen, das offenes Internet hat oder keinen bestimmten Schutz. Wir haben hier ein Koscher-Zertifikat für den Laden und die Leute verlassen sich auf dieses Zertifikat. Sie kommen hierher, um ausschließlich Produkte zu kaufen, die koscher sind.
Hinter der geschäftsmäßigen Routine des Verkäufers verbirgt sich eine knallharte Realität. Wer hier gegen die Regeln verstößt, spielt mit dem Feuer. Unser Begleiter Yehuda Itzkovic macht unmissverständlich klar, ein nicht koscheres Handy ist kein Kavaliersdelikt. Es könnte der direkte Weg ins gesellschaftliche Abseits sein.
Sie würden ein großes Risiko eingehen, wenn sie anfangen würden, Dinge zu verkaufen, die nicht koscher sind. Denn es würde nur wenige Tage dauern, bis die Leute davon erfahren. Und von da ist es nur ein kurzer Weg, bis ein Brief von den Rabbinern kommt, die dich warnen, damit aufzuhören. Und ab da weißt du nie, wo es endet, weil das in der ultraorthodoxen Welt sehr, sehr sensibel ist.
Die Drohung sitzt. Wer bei den streng Religiösen die digitalen Grenzen überschreitet, riskiert möglicherweise seine Existenz. Und doch gibt es sie, die Risse in der scheinbar perfekten Fassade aus Glauben und Kontrolle. Man muss nur genau hinsehen oder darauf warten, dass der Schutz der Masse die Tabubrüche unsichtbar macht. Nur wenige wenige hundert Meter vom Mobilfunkladen entfernt, im Schatten eines Hauseingangs an einer Kreuzung, treffe ich Afi. Er ist Anfang 20, trägt traditionell eine schwarze Hose und ein weißes Hemd. Hinter seinen Ohren baumeln die Schläfenlocken. Er sieht aus wie jeder andere hier, bis er in seine Tasche greift und ein Gerät herausholt, das es hier eigentlich gar nicht geben dürfte. Ein Smartphone ohne Rabbinerstempel, komplett ohne Filter.
You don't have a kosheres mobile?
No, no.
Wie kann das sein, will ich von ihm wissen. Ein freies Smartphone mitten im Bnei Brak? Avi zuckt mit den Schultern.
Why I don't have? Because I'm working. I need my bank, my email.
Er braucht es, meint Avi, für seine Bankgeschäfte, E-Mails, WhatsApp. All das gehe nicht mit einem koscheren Smartphone. Da könne man nur telefonieren und vielleicht den Taschenrechner benutzen. Heutzutage laufe das anders, sagt der junge Haredi. Fürs Business brauche man eben ein Smartphone. Aber bringt ihn das nicht in Teufelsküche? Ist das kein Problem mit den Rabbinern, mit der Gemeinschaft? Doch natürlich sei das ein Problem. Aber viele hier hätten inzwischen ungefilterte Smartphones, nur nicht jeder zeige es offen. Und Avi zeigt mir den Trick, mit dem die Sünde im Alltag unsichtbar bleibt. Das Smartphone verschwindet mit einer schnellen Bewegung in seiner hinteren Gesäßtasche. Und unter dem Mantel oder einer Jacke könne man absolut nichts sehen. Avi geht weiter, taucht wieder unter in der schwarz-weißen Masse von Bnei Brak. Seine digitale Sünde tarnt er in der Hosentasche. Der Drang nach Geschichten, nach Bildern und Unterhaltung lässt sich nicht komplett aus der Welt der Ultraorthodoxen verbannen. Das gilt für die Erwachsenen, die diesem Drang im Verborgenen frönen, und erst recht für die Kinder. Weil Fernsehen, YouTube und Netflix als Teufelszeug gelten, hat die Gemeinschaft für sie eine ganz eigene, rabbinisch geprüfte Alternative geschaffen. Zusammen mit Yehuda Itzkovic betrete ich einen ultraorthodoxen Buchladen nur ein paar Straßen weiter. Die Regale stehen voll mit schweren, ledergebundenen Talmudbänden und religiösen Schriften. Doch in einer Ecke drängen sich Kinder. Ihre Augen leuchten, während sie in bunten, dickbändigen Büchern blättern. Es sind Comics. Aber keine gewöhnlichen Superheldengeschichten. Diese Comics sind der offizielle TV-Ersatz für die ultraorthodoxe Jugend. Yehuda klärt auf.
Dieser Teil der Buchhandlung ist für die Kinder. Denn wenn sie kein Smartphone haben und kein Internet zu Hause, was machen sie dann mit all diesen freien Stunden, die sie haben? Also haben wir hier diese Abteilung.
Direkt neben uns steht ein Junge, vielleicht 9 oder 10 Jahre alt. Er ist sehr traditionell gekleidet, auf dem Kopf trägt er eine schwarze Kappe aus Samt. Eigentlich das klassische Bild eines künftigen Tora-Gelehrten. Doch seine Welt ist in diesem Moment eine völlig andere. Mit riesigen, staunenden Augen blickt er auf die bunten Seiten, die er langsam umblättert. Er saugt die Zeichnungen förmlich auf. Nur kurz verrät er, wie sein Superheld heißt. Es ist der jiddische Cop, ein ultraorthodoxer Polizist als Superheld. Yehuda Itzkovic beobachtet den Jungen mit einem Lächeln. Für ihn ist dieser TV-Ersatz kein fauler Kompromiss, sondern hat einen ganz handfesten pädagogischen Vorteil. Es geht nicht nur darum, die Moderne auszusperren, es geht um Bildung. Yehuda beugt sich vor und deutet auf die Textzeilen zwischen den bunten Bildern.
Aus diesem Grund können ultraorthodoxe Kinder viel besser lesen, schreiben, verstehen, mit Menschen kommunizieren. Dinge, die heute über soziale Netzwerke laufen. Das funktioniert nicht so gut bei anderen Kindern, weil sie die ganze Zeit auf den Bildschirm starren. Das macht den Unterschied.
Wo Bildschirme verboten sind, regiert das Papier. Was für säkulare Jugendliche wie ein Relikt aus dem letzten Jahrhundert wirkt, ist für die ultraorthodoxe Jugend von Bnei Brak der Standard. Ein Standard, mit dem auch Jehoshua groß geworden ist. Wenn er heute durch die Straßen seiner alten Heimat geht, sieht er in den spielenden Kindern seine eigene Vergangenheit. Eine Zeit, die er trotz des späteren Bruchs in guter Erinnerung hat.
Meine Kindheit war glücklich. Ich hatte nicht viele Freunde. Ich habe oft Bücher zu Hause gelesen, auch Comics. Da waren natürlich nur Jungs. Ab dem Alter von 4 Jahren lernen wir nur gemeinsam mit Jungs, ohne Mädchen. Es gibt keine Kinderfilme, kein Fernsehen. Daher haben wir viel im Hof vor dem Haus gespielt.
Als Jehoshua Jahre später die ultraorthodoxe Welt verlässt, bricht für ihn eine neue Zeitrechnung an. Lange Zeit hatten die verbotenen Fenster zur Außenwelt bei ihm Fragen aufgeworfen, die unbeantwortet blieben. Und der Drang, die Welt ungefiltert zu verstehen und selbstbestimmt zu leben, wurde schließlich stärker als die Angst vor der Sünde. Und plötzlich trennen Jehoshua keine Mauern und keine rabbinischen Filter mehr von der modernen Welt und vom unzensierten Internet. Die Bildschirme, die in seiner Kindheit Teufelszeug waren, stehen ihm nun grenzenlos offen.
Das hat mich neugierig gemacht. Aber es war absolut nicht einfach. Auch wenn ich darauf vorbereitet war, weil ich alles 7 Jahre lang geplant hatte. Es war also keine Überraschung. Ich habe viel gelernt, aber es war manchmal auch ein schwerer Weg.
Ein schwerer und schmerzhafter Weg, denn der Ausstieg war auch verbunden mit dem Verlust der eigenen Identität und seines persönlichen Umfeldes. Und bis heute lässt ihn diese isolierte und abgeschiedene Welt nicht los. Während er hier an einer der belebtesten Kreuzungen in Bnei Brak im Strom der schwarz-weißen gekleideten Menschen steht, ist da mehr als nur die Erleichterung über die gewonnene Freiheit. Es ist der Blick auf eine Gesellschaft, zu der er nicht mehr dazugehört, deren ganz besonderer Reiz und deren Magie, wie er es selbst ausdrückt, ihm dennoch bis heute vertraut geblieben sind.
Abgesehen von der Nostalgie glaube ich, dass Menschen von außen nicht verstehen können, welche Magie dem innewohnt. Wie primitiv und interessant die Lebensweise ist. Und all die Nachteile, die es gibt. Ich bin nicht mehr dort und fühle mich wie ein Beobachter von außen. Und weil ich das Innere kenne, bin ich sehr fasziniert.
Am Ende bleibt für die Haredim ein permanenter historischer Balanceakt. Die ultraorthodoxe Gemeinschaft steht vor der wohl größten Herausforderung ihrer Geschichte. Sie muss sich digital modernisieren, um wirtschaftlich zu überleben, ohne dabei ihre religiöse Identität zu verlieren. Ob koschere Filter und Rabbinersiegel auf Dauer ausreichen, um diese Brücke in die Zukunft zu schlagen, bleibt ungewiss. Indes ein Zurück in die absolute Isolation der Vergangenheit wird es nicht mehr geben.